es gibt ja kaum mehr Beamte, ich bin doch Beamter, dass man irgendwie gefangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas anderes machen möchte, das sagt jeder, boah, das kannst du nicht machen.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. 40% der Krebsdiagnosen ereignen sich im berufstätigen Alter. Das hat eine Datenanalyse ergeben, die kürzlich im österreichischen Krebsreport veröffentlicht worden ist. Demnach sind 56% der Menschen, die im Alter zwischen 15 und 64 eine Krebsdiagnose erhalten, erwerbstätig. Für die Betroffenen entstehen in solch einer Situation sofort Fragen wie: Kann ich weiterarbeiten? Und wenn ja, wie? Wem sage ich es im Betrieb? Und wie rede ich darüber? Will ich diesen Job überhaupt noch weitermachen? Wie belastbar bin ich? Und sollten sich meine Prioritäten ändern? Diese Fragen haben auch meine Gesprächspartner in dieser Folge ziemlich beschäftigt. Neben diesen eher sehr persönlichen Fragen, wie ich mein Berufsleben gestalten will, tauchen aber auch noch eine ganze Menge sozialrechtlicher Fragen auf. Dafür bräuchte es aber eine nochmal ganz eigene Folge, deshalb verlinke ich dir einige Infos in den Shownotes. Nun zu meinem ersten Gast, Martin. Seine Diagnose: Prostatakrebs. Ich habe ihn gefragt, wie er die Erkrankung an seinem Arbeitsplatz kommuniziert hat.
Ich habe mit meinem damaligen Chef wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Und ich meine, ich musste dem ja auch sagen, dass ich eine Zeit lang ausfalle. Oder nicht wissen. Und also ein bisschen das Verständnis, ich meine, auch im beruflichen Kontext, du musst, also ich würde es von meinen Mitarbeitern auch erwarten, wenn sie durch so eine Krise gehen, dass sie mir das sagen. Weil wie soll ich denn sonst das Verhalten interpretieren? Ich kann ja nicht reinschauen in die Menschen. Und ich glaube, so viel Vertrauen muss in jeder Beziehung, sei es eine freundschaftliche oder eine berufliche Beziehung, muss da sein, dass ich mit der Information richtig umgehe. Einfach um den Gesamtkontext von dem Menschen zu verstehen und auch vielleicht manche Reaktionen zu verstehen. Oder warum ist der jetzt unkonzentriert oder diejenige unkonzentriert? Ich habe relativ zeitgleich eine Kollegin gehabt, die genau in der Phase ganz, die war nicht vorgewarnt, Brustkrebsdiagnose gehabt habe. Natürlich habe ich mit der austauscht. Ja. Bei der war etwas viel, viel kritischer als bei mir. Also die war echt eine Notfalloperation. Die ist nach der Mammographie, wo sie das festgestellt haben, praktisch direkt in OP geführt worden, weil das von der letzten Mammographie, die 6 Monate her war, schon so knapp war. Natürlich tauscht die aus mit der, wie geht's dir? Und dann denkst du, wenn ich die Geschichte von ihr gehört habe, denke ich mir, schon wieder Masel gehabt. Ja? Ich kann mich auf die OP vorbereiten, geistig, ich kann mir aussuchen, was mit mir machen. Und solche Gespräche helfen, und das sind auch unter Kollegen und der vorgesetzten Mitarbeiter, sollten die stattfinden dürfen und müssen.
Mittlerweile setzt Martin neue Prioritäten. Er sagt, dass er sich früher immer zu viel hat aufladen lassen oder sich manchmal sogar selbst zu viel aufgeladen hat.
Dieses ganz viel Tun war ein Teil auch meiner Stressbewältigung vor der OP. Also ich habe mir irrsinnig viel, damit dann angefangen, im Dorf politisch zu engagieren. Ich habe mich einfach bei allem hier geschrien. Nicht, weil man Fahrt war in der Freizeit, aber damit war ich beschäftigt, da habe ich ein Ziel gehabt. Ich will den Gemeinderat einnehmen, wenn ich das erste Mal antritt. Bin ich auch mittlerweile. Ich will in den Projekten mitarbeiten. Ich bin relativ neu im Dorf. Ich will mich da ganz bewusst in dieses Dorfleben einlassen. Und da habe ich mir viel zu viele Projekte aufgehäust. Selber. Und wie jetzt sozusagen dieses Rekonvaleszenzjahr 23 für mich rekapituliert habe, sondern jetzt steigst du aber vom Gas und habe einfach gewisse Dinge, die in der Firma oder auch in der Freizeit, ein bisschen zurückfahren, einfach jetzt nur von der Anzahl der Projekte, in denen ich sage, da übernehme ich den Lead und da übernehme ich den Lead und am Montag bringe ich jede Woche einen Kuchen mit in die Firma. Ich habe das auf monatlich umgestellt, weil ich gedacht habe, die sind eh nicht wirklich dankbar, so, ich meine, das ist alle essen. Aber ich dachte, na, eigentlich, kennt ich, warum stehe ich jeden Sonntag in der Küche und Bock für die Firma und
du kochst wirklich selbst? Ja,
na schon. Wow. Und dann gesagt, nein, ich muss einfach auch mehr auf mich schauen. Mhm. Einmal im Monat ist auch okay. Und die anderen Tage werde ich halt Radl fahren gehen, die Stunde oder eine halbe am Sonntag am Abend, wenn die Sonne untergeht im Sommer. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach für mich selber von der Dosis, was tue ich mir an und das kann ich steuern. Ja. Stress, den du mit dem Job hast, mit Kunden oder was von der Unternehmung kommt, das kannst du eh nicht immer ganz allein steuern. Aber auch da wäre ich mir ein bisschen mehr. Oder nehme es einfach ein bisschen gelassener.
Hör ich da raus, dass du jetzt mehr die Priorität lenkst auf Dinge, die dir gut tun und die nur für dich da sind?
Ja, in der Freizeit auf jeden Fall und in der Firma einfach auch die Balance ein bisschen gerade zu richten.
Wie
ist das? Dieses Auffressen lassen vom Job. Mhm. Ich bin in der Lebensmittelbranche ich bin Verkaufsleiter bei einem Markenartikler.
Okay, na, da geht's ganz schön wild zu teilweise wahrscheinlich. Ja,
und circa 35 Leute unter mir, also nicht als Direct Reports, aber praktisch die halbe Organisation in Österreich. Mhm. Und bin praktisch für den gesamten Umsatz da verantwortlich.
Mhm. Auch ordentliche Last wahrscheinlich, die auf dir lastet.
Ich bin seit über 30 Jahren in der Branche, also ich meine, natürlich belastet es und es ist eher eine Verantwortung, aber die habe ich ja bewusst genommen.
Du bist das auch schon gewohnt.
Ja, also wenn ich die Mörderbelastung jetzt empfinden würde, diese Verantwortung zu haben. Ja. Es belastet mich, wenn Mitarbeiter ein Problem haben, wenn irgendwas total schief geht, aber das sind Kleinigkeiten, aber nicht die Grundsituation als solche. Mhm.
Hat die Krebsdiagnose dein berufliches Leben irgendwie verändert?
Nein.
Gar nicht. Das heißt, du bist wieder, nee, machst genau das Gleiche wie davor? Keine finanziellen Einbußen?
Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht gehabt. Mhm. Und ich habe lernen müssen, dass ich auch einmal 3 Wochen weg bin und quasi eine Infrastruktur aufstehe und sehr genau auf der, wer macht was, während ich weg bin, damit ich auch die Zeit habe, dass ich 3 Wochen auf Reha bin und an der Krankenstand, Spital plus Krankenstand waren dann in Summe auch circa 3 Wochen. Da war ich noch so blöd, dass ich eigentlich eh schon wieder so halber remote dabei war.
Das kenne ich gut.
Ja, wobei ich es wahrscheinlich wollte, ich würde jetzt nicht müssen, aber ich war dann froh, dass ich es ein bisschen andocken kann gleich wieder.
War das auch, um dir ein bisschen abzulenken von der Erkrankung?
Ja, sicher. Ich lese zwar gern, aber ich werde nicht den ganzen Tag lesen. Also dann so zwischendurch einmal ein paar E-Mails oder doch in einen Call rein. Das hat mich nicht wirklich gestört. Mhm. Aber ich habe ja schon gesagt, Leute, ich bin im Krankenstand. Also einmal kurz was abstimmen, überhaupt kein Problem. Aber ich merke, ich brauche dann am Nachmittag meine 2 Stündchen Schönheitsschlaf. Weil 4 Stunden auf Vollnarkose sind 4 Stunden auf Vollnarkose mit 58 Jahren. Ich hätte nicht geglaubt, wie lange man daran umeinander tut.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexanderkreiner.com/abo. Zurück zum österreichischen Krebsreport. Für die Ausgabe zum Jahr 2024 wurde auch noch untersucht, wie viele jener Menschen, die zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose erwerbstätig waren und mindestens 5 Jahre nach der Diagnose noch leben, weiterhin arbeiten oder wieder zu arbeiten begonnen haben. Da zeigt sich, dass erstens Männer häufiger als Frauen arbeiten. Naja, kein Wunder, das ist ja auch in der nicht erkrankten Bevölkerung so. Und zweitens, dass 80% der Betroffenen 1 Jahr nach der Diagnose wieder oder immer noch erwerbstätig sind. 2 Jahre nach der Diagnose sind es nur geringfügig weniger, 77%.
Dabei kommt es natürlich neben dem Lebensalter auch stark darauf an, von welcher Krebserkrankung der Mensch betroffen ist, also Tumorart und Stadium. Bei Melanomen, Schilddrüsen- und Prostatakrebs ist Weiterarbeiten laut der Analyse eher wahrscheinlich. Bei Hals-Nasen-Ohren-Tumoren, Lungenkrebs und Gehirntumoren eher nicht. Es gibt aber auch Ausnahmebeispiele, wie Richard. Er hat Lungenkrebs und das schon seit über 9 Jahren. Zuletzt auch mit Metastasen im Gehirn. Laut Krebs Report würde er wohl in die Gruppe jener Menschen fallen, die nicht mehr erwerbstätig sind. Das ist bei Richard aber nicht der Fall.
Ich habe 8 Jahre davon gearbeitet, durchgehend. Und erst jetzt, da mitten im August 2023, also habe ich eine Unterbrechung, also sprich Krankenstand. Aber ich überlege jetzt, ob ich noch ein bisschen was, dass ich noch ein bisschen was tun werde. Mhm. Ja.
Mhm. Weil es dir auch
immer halt abgestimmt, dass was los ist bei der bei den 3-Monats-Untersuchungen und wann alles okay ist, dann möchte ich wieder beginnen oder zumindest schauen, ob es geht, ob ich mich so lang konzentrieren kann. Und wie gesagt, wenn nur eine Kleinigkeit ist, dann lasse ich es lieber, ja, ehrlich gesagt. Ja.
Und das geht auch bei deinem Arbeitgeber, mit dem ist das alles abgesprochen?
Beim Arbeitgeber habe ich Verständnis. Ist halt die Frage ist halt, was die Ärzte sagen. Ja. Also da bin ich jetzt gerade noch beim Ausloten. Also die einen sagen ja, die anderen sagen nein, bitte, mit so einer Diagnose geht man nicht mehr arbeiten. Also ich bin noch im Wickelwackel, ist eine ganz schwierige Entscheidung.
Das glaube ich gerne, ja. Es gibt ja einen Rückhalt, Arbeit zu haben, oder?
Ja. Das auf jeden Fall. Und es war auch Ablenkung, also Bei der Erstdiagnose war ich glaube noch 10 Tage war ich wieder arbeiten oder so. Also das war schon gut, aber da habe ich sicher auch zu viel gemacht oder da hätte ich mich mehr schonen sollen. Aber ich bin ja nur lernfähig, ja.
Schön gesagt. Mein Gespräch mit ihm liegt schon etwas zurück. Wir haben es im März 2024 aufgenommen. Ich war also neugierig. Wie geht es ihm aktuell? Hat er wieder zu arbeiten begonnen?
Lieber Alexander, seit dem letzten Check im Oktober 2024 geht es mir wieder besser. Vor allem, da mein Gehirn schon längere Zeit gesund ist. Werde müder? Kein Wunder. Bin jetzt schon im beginnenden 10. Jahr nach der Erstdiagnose. Die Nebenwirkungen meiner Krebsmedikamente werden auch nicht besser. Mein Umgang mit Krebs und meine Sicht auf den Krebs hat sich nicht verändert bzw. ist gleichbleibend. Beruflich gehe ich seit Mai 2024 wieder in Vollzeit arbeiten. Da ich sehr viel Resturlaub abbauen muss, fällt mir das Arbeiten leichter. Wobei ich eigentlich beruflich nur mehr Dinge machen darf, die mich freuen und interessant sind. Werde weiterarbeiten, solange es mich freut bzw. wie es sich gesundheitlich verträgt. Das war's. Liebe Grüße von Richard.
Weitere Erfahrungen von Richard im Umgang mit Krebs hörst du in den Folgen Diagnose Schock, Freundschaft mit deinem Körper und Zeit der Wünsche. Was auch noch im Krebs-Report hervorgehoben wird, Erwerbstätigkeit ist ein wichtiger Bestandteil eines inklusiven Lebens. Für viele Betroffene bedeutet der Job, an einem sozialen Leben teilzuhaben und ein Gefühl von Normalität und persönlicher Identität aufrechterhalten zu können. Den Link zum österreichischen Krebsreport 2024 findest du übrigens in den Shownotes. Wie der Job ein Gefühl von sozialer Teilhabe und Normalität vermittelt, erzählt auch Martin, nicht jener vom Anfang der Folge, sondern ein anderer. Er hat Morbus Waldenström. Die Krankheit ist bei ihm aber noch nicht ausgebrochen. Auch er hat in der Arbeit über die Diagnose gesprochen. Ich habe ihn dann gefragt, ob es sich irgendwie ausgewirkt hat auf sein Berufsleben.
Gar nicht. Die Leute haben es alle zur Kenntnis genommen. Die Leute haben gewusst, dass ich alle 3 Monate dann für einen Tag ins Spital muss. Also ja, den ganzen Tag, aber ich brauche den Tag frei.
Er berichtet über einen sehr emotionalen Umgang mit seinen Kollegen. Übrigens alles Männer.
Ist alles wunderbar gelaufen. Viele Leute, komm her, Martin. Nein, nicht du. Ja. Gleich umarmt und ja. Die haben dann, sind wir dann gestanden und haben ein bisschen gewarnt. Mhm. Und dann ist die Arbeit normal weitergegangen. Weil das habe ich schon in meiner Lehre gelernt bekommen. Das Privatleben bleibt draußen. Man kann zwar darüber reden, aber private Sorgen und Ängste sollten im Dienst so gut wie möglich nicht im Vordergrund sein, sondern das berufliche Feld.
Mhm. Weil es dann die Arbeit beeinträchtigt, oder?
Weil es die Arbeit beeinträchtigen kann, natürlich. Und wie gesagt, ich arbeite in der Sicherheitsbranche jetzt schon seit 20 Jahren. Und da musst du wach bleiben, du musst Alarme eruieren können und so weiter. Mhm. Und wenn es dich da runterziehen lässt von irgendwas, machst Fehler und die können dann Menschenleben kosten oder Millionen Schäden angerichtet sein.
Das stelle ich mir jetzt unheimlich schwierig vor, wenn keine Ahnung, Ängste oder Sorgen hochkommen oder du eben an die nächste Untersuchung denkst, dann trotzdem zu sagen, nein, das, jetzt bin ich in der Arbeit und jetzt muss ich mich auf diese Überwachung, mit der du gerade zu tun hast, konzentrieren. Oder fällt dir das leicht?
Das fällt mir leicht, weil ich, wie gesagt, schon in meiner Lehrzeit so gelehrt wurde, erzogen wurde, Privates lassen wir draußen. Ja, man redet Privates, ist in jedem Unternehmen so. Mhm. Aber wenn dann was ist, du musst sofort hellwach sein und musst reagieren können. Mhm. Also bei mir, ich habe jetzt nicht den klassischen Bürojob, wo ich nur am Computer sitze, tippe, Akten ablege und so weiter, sondern ich habe Videoüberwachung, ich habe Alarmbehandlungen über Gebäudeleittechniken, Brandalarme, über die Brandmeldeanlagen und so weiter. Mhm. Es ist auch so, es ist in der Arbeit, wo ich bin, immer wieder ein bisschen was zum Tun. Da denkst du nicht so an einen Krebs oder an privates Sorgen, weil da leid's jetzt, da muss ich hier.
Bist du ständig beschäftigt?
Du bist ständig beschäftigt.
Martin verdeutlicht, wie wichtig Arbeit und Beruf sein können, um sich von der Krankheit abzulenken. Klar, das gilt natürlich nicht für alle Menschen und es kommt auch sehr auf die Art des Jobs an. So wie Martin es beschreibt, stelle ich es mir aber als sehr produktive und effektive Abwendung vom ständigen Grübeln, Zermartern und Sorgenbereiten vor. Mein letzter Gesprächspartner dieser Folge ist Jürgen. Er hat Prostatakrebs. In seiner Reflexion über die Krankheit erzählt er mir, dass er sich orientierungslos fühlt, dass er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Das sieht er aber nicht negativ, sondern überraschenderweise eher positiv, also als momentan noch eher richtungslosen Übergangszustand, vor allem auf seinen Job bezogen.
Ich bin ein Zollbeamter und irgendwie fange ich jetzt an nachzudenken, etwas anderes zu tun mit 56, das ist irgendwie schon komisch und jeder rät mir davon ab und irgendwie ist das so durch den Krebs irgendwie so, durch die Diagnose einfach so entstanden, dass ich etwas ändern muss. Ja. Dass der Krebs vielleicht auch deswegen ausgebrochen ist, das sind nur so esoterische Gedanken, dass ich einfach immer etwas Falsches gemacht habe, nicht das, was ich wirklich will, oder das sind so Gedanken, die ich umhertrage. Mhm.
Wie ist das gekommen? Kam das urplötzlich eines Nachts oder hat sich das so sukzessive entwickelt?
Die Gedanken?
Ja.
Nein, das sind so sukzessive, die sind schon länger da. Das sind schon eigentlich
ist auch schon vor der Diagnose.
Eigentlich schon immer da. Das ist,
okay.
Also ich habe immer Menschen beneidet, die wissen, was sie wollen. Ich bin immer irgendwo hineingeschlittert in meinen, egal ob das Beziehungen sind oder in die Arbeit oder ich habe zuerst einen Handwerksberuf gelernt, also Buchbinder. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Meine Eltern haben mich dann gedrängt, wie sie einen Zeitungsartikel gelesen haben. Es werden Zollbeamte gesucht, das ist eine sichere Arbeit, das ist gut für dich. Und ich, ja, wie das halt in den 70er, 80er Jahre war, das ist nicht so wie heute, dass jeder weiß, was er will. Das hat man einfach gemacht. Und ja, jetzt bin ich Zollbeamter, aber nicht wirklich damit. Ich identifiziere mich damit nicht. Das ist für mich irgendwie wenn man nachdenkt, was man eigentlich tut, irgendwo nicht wirklich befriedigend für mich. Mhm. Und das war eigentlich schon immer so. Aber da ist man gefangen. Also ich bin doch Beamter, es gibt ja kaum mehr Beamte, ich bin doch Beamter, da ist man irgendwie gefangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas anderes machen möchte, das sagt jeder, boah, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Da fällst du in ASVG zurück, die ganzen Pensionen ist fast weg und ja, das ist irgendwie so. Mhm.
Eine schwierige Entscheidung.
Ja, schwierige Entscheidung.
Was wäre das, was du gern machen würdest?
Ich habe da nicht wirklich so großartige Vorstellungen. Einfach etwas anderes. Wieder in die Privatwirtschaft zurück. 20 Stunden irgendetwas zu tun, das mein Leben anders orientieren, nicht mehr diese ständigen Nachtdienste und ja, dieses Vorgefertigte. Ich habe da keine konkreten Vorstellungen. Einfach, mir geht es auch finanziell nicht wirklich schlecht. Also ich bin finanziell abgesichert. Das ist das Einzige, was irgendwie positiv ist. Und ja. Ich habe da einen ziemlichen Polster. Mhm. Das würde ganz gut funktionieren. Ganz egal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich irgendwo putzen gehe oder so. Das klingt jetzt komisch, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe immer schon dieses Freiheitsgefühl in mir, dieses, und bin Beamter. Das ist irgendwie, das passt überhaupt nicht.
Also ich kann das gut nachvollziehen mit dem Freiheitsgefühl und auch mit dem Putzen. Also ich tue unheimlich gern putzen, weil das so auch erfüllende Tätigkeit ist. Ich meine, soll es nicht heißen, dass ich ständig blitzblank geputzte Wohnung zu Hause habe, aber der Akt des Putzens, das ist schon...
Ich finde das so traurig irgendwie, dass das einen relativ niedrigen soziales Ansehen hat, voll. Obwohl eigentlich jeder... gerne in einem sauberen Raum oder in einem sauberen WC oder in einem sauberen Bad sein möchte. Und das ist irgendwie sehr schade und ich finde das wahnsinnig wichtig. Und meiner Meinung nach ist es eine sinnvolle Tätigkeit.
Ja, und dass halt wenig honoriert wird.
Genau. Ja. Solche Gedanken habe ich eigentlich immer schon. Das ist irgendwie halt eine Schwäche von mir, dass ich gewisse Dinge nicht angegangen bin.
Die Takeaways dieser Folge. Martin hat die Krebserkrankung als Anlass genommen, zu reflektieren, sich selbst nicht mehr so viel aufzuladen, im Job eine neue Balance herzustellen und wieder mehr für sich selbst zu tun. Der zweite Martin erzählt zwar in der Arbeit von seiner Krebsdiagnose und erntet viel Mitgefühl, hält aber darüber hinaus Privates strikt aus der Arbeitszeit heraus. Und er erzählt auch, dass ihm genau das sehr gut tut, weil er dann nicht mehr so viel an den Krebs denkt. Richard sagt zwar, dass er sich bei der Erstdiagnose mehr hätte schonen sollen, er macht es aber trotzdem von den 3-Monats-Untersuchungen abhängig, also wie seine Krebserkrankung weiterläuft, ob er weiterhin arbeitet oder aufhört. Jürgen glaubt, dass der Krebs ihn ereilt hat, weil er nie das gemacht hat, was er wirklich wollte. Er beneidet Menschen, die wissen, was sie wollen. Jetzt will er sein Leben anders ausrichten. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Wenn du dir nun denkst, na Moment mal, es gab doch gar keine Pause. Jawohl, richtig erkannt. Ich habe glücklicherweise eine Medienprojektförderung der Wirtschaftsagentur Wien zugesprochen bekommen. Das bedeutet, es geht nahtlos weiter mit dem Männerkrebs-Podcast und ich stelle den Podcast auf breitere Beine. Ich bin derzeit noch mit dem Planen beschäftigt. Du kannst aber schon gespannt sein auf viele neue Folgen, nicht nur aus dem Studio, sondern auch von jenen Orten, die Männern mit Krebs helfen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung und fülle meine HörerInnen-Umfrage aus. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meine Arbeit mit einer Steady-Mitgliedschaft unterstützt. Dazu musst du nicht selbst betroffen sein. Du zeigst einfach, dass dir wichtig ist, was ich für Männer mit Krebs tue. Geh einfach auf alexandergreiner.com/abo und such dir eines der Pakete aus, mit denen du deine Anerkennung zeigen möchtest. Was tut man mit Krebs? Das frage ich auch wieder in der nächsten Folge. Es geht um den Nutzen von psychologischer Unterstützung. Wie immer mit ganz vielen Erfahrungen von Männern mit Krebs. Bis in 2 Wochen. Bis bald.